Deutschlandfunk.
Christine, erinnerst du dich an eine Situation, wo dir besonders klar war, guter Schlaf hilft mir jetzt, mich zu erholen?
Ja, insbesondere wenn ich krank bin oder war, sagt mein Körper mir sehr deutlich, dass er jetzt mehr Schlaf braucht. Und den versuche ich ihm dann auch zu geben.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über die Prozesse, die in unserem Schlaf ablaufen und die dafür sorgen, dass wir uns gut erholen können von einer Krankheit oder einer sportlichen Belastung.
Ja, wir schauen heute genauer drauf, welche Rolle Hormone zum Beispiel spielen, aber auch das Immunsystem oder Reinigungsprozesse im Gehirn.
Und in unserem Mythencheck geht es heute darum, ob wir quasi im Schlaf fit werden können, indem wir nachts nämlich auch noch Kalorien verbrennen. Und damit heißt es Überschlafen, eurem wissenschaftlichen Schlafpodcast mit Expertise von Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel.
Danke. Und am anderen Mikrofon wie jede Woche Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Ja, danke dir. Christine, ich will hier mal mit der Frage aller Fragen für uns starten, weil ich glaube, die ist wichtig hier für die Basis. Was ist Schlaf?
Eigentlich ein Zustand kompletter Ruhe. Also wir haben die Augen geschlossen, wir bewegen uns sehr viel weniger zumindest als im Wachsein. Wir reagieren auch weniger oder vielleicht gar nicht auf Reize aus der Umwelt. Und in diesem Zustand und in der Nacht, da treffen auch weniger Reize auf unseren Körper. Es ist dunkel, es ist leise und wir begegnen zum Beispiel auch weniger Krankheitserregern. Es ist also ein Zustand, in dem der Körper sich viel mehr mit sich selbst beschäftigen kann und darf und sich mehr auf sich selbst konzentriert als jetzt im Vergleich zum Wachzustand, wo wir ja sehr viel mehr nach außen orientiert sind, auf Interaktion mit der Umwelt. Also der Schlaf ist ein Zustand, der eigentlich perfekt geeignet ist, um das Gegenstück zur Wachheit zu formen. Also um eben Eindrücke zu verarbeiten, um Ressourcen aufzufüllen und sowas wie, können wir sagen, Housekeeping zu betreiben. Schlaf erlaubt uns so nicht nur die nächste Phase der Wachheit gut zu nutzen, sondern schafft eben auch die idealen Voraussetzungen dafür, dass wir langfristig gesund bleiben. Also wenn man so von außen drauf schaut, das Gefühl hat, es ist ein Zustand ziemlich vollkommener Ruhe. Gehirn und Körper sind eigentlich auch im Schlaf hochaktiv.
Was ist es denn, was unseren Schlaf erholsam und regenerierend für uns macht? Also ich meine jetzt erstmal völlig abgesehen von irgendeiner außergewöhnlichen Belastung, die vielleicht da war, sondern so ganz generell.
Also das kann man gar nicht so mit einem Satz beantworten. Man kann nicht sagen, das ist diese eine Sache, die den Schlaf erholsam macht, sondern es ist die Summe der Prozesse, die eben im Schlaf ablaufen oder vorwiegend im Schlaf ablaufen, zum Beispiel im Gehirn. Also die Prozesse, die dafür sorgen, dass Eindrücke des Tages sortiert werden. Was muss erhalten bleiben? Das kommt ins Langzeitgedächtnis. Aber was können wir auch vergessen? Das kommt halt weg. Aber auch wenn man auf den Stoffwechsel schaut, dann gibt es da eben auch so Regenerationsprozesse. Also Stoffwechselprodukte und Stoffe, die unsere Nervenzellen auch schädigen könnten, die werden im Schlaf aus dem Gehirn ausgeschwemmt. Also im Schlaf haben wir wirklich so etwas wie so eine nächtliche Müllabfuhr. Und aber auch an anderen Orten, jetzt außerhalb des Gehirns, da passiert ganz viel Wichtiges. Also das Immunsystem wird zum Beispiel wieder in so einen ausgeglichenen Zustand gebracht. Und all diese Prozesse, das waren jetzt nur einige Beispiele, da gibt es noch viel mehr, die sorgen hoffentlich dafür, dass wir uns am Morgen erholt fühlen, dass wir nicht mehr müde sind und dass wir uns leistungsfähig und bereit für den nächsten Tag fühlen.
So, jetzt wissen wir aber, auch im wachen Zustand können wir ja regenerieren. Mhm. Welche Regeneration findet denn vor allem während des Schlafs statt?
Ja, also man muss sagen, manche Prozesse, die finden zwar in einem gewissen Umfang sicher auch im Wachzustand statt, also manche Regenerationsprozesse. Aber der Verbrauch im Wachzustand, der übersteigt wohl immer das, was wir dann trotzdem parallel regenerieren können. Also stell dir vor, du bist unterwegs und du benutzt so dein Handy den ganzen Tag, um irgendwelche Videos anzuschauen. Oder für die Navigation oder irgendwas. Irgendwas, das viel Akku zieht. Und leider hat die Powerbank, die du dabei hast, einen Wackelkontakt. Und nur ab und zu lädt sie das Handy so ein bisschen, aber die meiste Zeit halt auch irgendwie nicht. Am Abend ist dann der Akku leer, obwohl du ja immer ein bisschen aufgeladen hast. Einfach, weil du unterm Strich mehr Akku verbraucht hast, als aufgeladen wurde. Deshalb musst du das Handy jetzt mal in Ruhe an der Steckdose laden und dann ist es am Morgen auch wieder voll. Übertragen auf den Schlaf bedeutet das, selbst wenn ein bisschen Regeneration auch im Wachzustand möglich ist, dann laufen diese Prozesse im Schlaf eben sehr viel effizienter und effektiver ab. Und gleichzeitig verbrauchen wir eben auch im Schlaf weniger von diesen Ressourcen. Anders gesagt, ohne Schlaf geht's einfach nicht.
Also das heißt am Ende auch, schlafen wir schlecht oder zu wenig, dann kann der Körper all diese Prozesse nicht so gut durchführen. Also du hast es eben gesagt, Stoffwechselprodukte ausschwemmen, Immunprozesse durchführen, Gedächtnisbildung und so weiter und so fort.
Genau, wenn wir zu wenig schlafen oder vielleicht auch schlecht schlafen, wenn der Schlaf immer wieder unterbrochen ist, dann reicht das einfach nicht aus. Die Zeit reicht nicht aus oder die Prozesse können auch einfach nicht effektiv ablaufen, weil sie immer wieder unterbrochen werden. Und deshalb können wir eben die Folgen von Wachheit auch gar nicht vollständig ausgleichen. Oder anders gesagt, die Regeneration ist deshalb einfach nicht so gut.
Dann zum Sport. Über den wollen wir ja heute unter anderem reden. Christine, welche Prozesse laufen denn während des Schlafs in unserem Körper ab, die besonders wichtig sind für die sportliche Regeneration?
Einfach dadurch, dass wir uns im Schlaf erstmal sehr viel weniger bewegen als im Wachzustand, ist das ein idealer Zustand für die Regeneration. Also es kommt ja auch keine neue Belastung dazu. Der Körper hat wirklich seine Ruhe. Und dann ist es so, dass zum Beispiel im Schlaf besonders viel Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Das ist wichtig für das Muskel- und auch Knochenwachstum, aber es beeinflusst auch den Stoffwechsel, stimuliert zum Beispiel den Abbau von Fett und auch den Aufbau von Proteinen, also Eiweißen im Körper. Aber im Schlaf, da verändert sich auch die Ausschüttung von anderen Hormonen im Vergleich zum Wachzustand. Also während im Wachzustand eher Dinge, also zum Beispiel Proteine abgebaut werden, um Energie für körperliche Prozesse bereitzustellen, ist der Hormoncocktail im Schlaf so gemixt, dass unterm Strich eher ein Aufbau gefördert wird. Also zum Beispiel Aufbau von Muskelmasse oder Reparatur von bestimmten Dingen. Also das geht da auch aus dieser Perspektive eher um Aufbau, um Regeneration. Und schließlich ist der Schlaf auch ganz wichtig für die Kontrolle von Entzündungsprozessen. Wenn man so richtig intensiv trainiert, dann kann das eben auch zu kleinen Verletzungen in der Muskulatur kommen. Das führt zu so einer kleinen, örtlich begrenzten Entzündungsreaktion. Und der Schlaf sorgt da wohl dafür, dass diese Entzündungsreaktion nicht aus dem Ruder läuft und unterstützt so eben auch wieder die Regeneration.
Dann lass uns doch mal auf die Muskeln schauen. Wie wichtig ist es für unsere Muskeln, sich im Schlaf mal so völlig zu entspannen? Also die werden ja richtig schlaff.
Also Entspannung ist sicher schon gut, aber man könnte es wirklich auch so allgemeiner formulieren, die Abwesenheit von Belastung und von weiterer Belastung, die erlaubt dann eben eine effektive Regeneration.
Du hast eben auch schon vom Proteinaufbau gesprochen. Stimmt es eigentlich, dass die Muskeln im Schlaf wachsen, also mehr als im wachen Zustand?
Generell findet Muskelwachstum zu jeder Tageszeit statt. Aber was schon stimmt, ist, der Schlaf ist eine Zeit, in der die Rahmenbedingungen fürs Muskelwachstum eher gut sind. Aber jetzt zu sagen, irgendwie im Schlaf wachsen die Muskeln, das ist sicher zu einfach. Oder anders gesagt, niemand muss Bedenken haben, dass er nach dem Training dann am nächsten Morgen vor lauter neuen Muskeln das T-Shirt nicht mehr anziehen kann. Also es macht nicht so pop, pop und dann kommen da die Muskeln raus.
Nee, da wüssten wir auch ja, von, oder aber, da gäbe es ganze YouTube-Channels ja, drüber.
Da wissen wir von, ja. Genau, aber was man schon sagen kann, ist zumindest langfristig zu wenig Schlaf ist was, was eher den Muskelabbau begünstigt oder eben den entsprechenden Muskelaufbau auch verhindern kann.
Auch unser Herz ist ja ein Muskel, den trainieren wir vor allem durch Ausdauersport. Variiert denn das Programm, das unser Körper abspult, je nach körperlicher Belastung? Also ich meine jetzt so Ausdauersport oder ja spezielles Muskeltraining, je nachdem, was wir so gemacht haben?
Also der Körper und auch die Muskulatur reagieren schon unterschiedlich auf Ausdauersport oder Krafttraining oder so. Also da gibt es schon unterschiedliche Reaktionen. Aber für den Schlaf macht es eher keinen Unterschied, welchen Sport man macht. Hauptsache, man bewegt sich.
Ich habe gelesen in der Vorbereitung auf diese Folge hier, die Glykogenspeicher werden im Schlaf aufgefüllt und das ist wichtig für die Leistung am nächsten Tag. Viele kennen da ja vielleicht so dieses Stichwort Carb-Loading, ne? Also so die berühmte Pasta-Party vor einem Laufevent, um nochmal ordentlich Energie aufzunehmen. Welche Rolle spielt denn dabei der Schlaf?
Also Glykogen ist ja eine Speicherform von Zucker, also Glukose. Dieses Glykogen, das dient als kurz- oder mittelfristige Energiereserve. Glykogen wird vor allem in der Muskulatur und auch in der Leber gespeichert. Und in der Muskulatur wird es dann direkt vor Ort verbraucht. In der Leber, da stellt es für den ganzen Körper Energie bereit. Also das Glykogen aus der Leber hält zum Beispiel den Blutzuckerspiegel konstant. Eine Studie aus Japan, die ich dazu gefunden habe, die hat gefunden, dass Glykogen in der Leber über Nacht verbraucht wird. Also das ergibt ja auch Sinn, weil da essen wir ja nichts und der Blutzuckerspiegel, der muss ja trotzdem auf einem konstanten Niveau gehalten werden. Und dazu werden eben die Speicher in der Leber geleert. In der Muskulatur, da gab es aber in dieser Studie über Nacht keine Veränderungen. Also es war jetzt nicht so, dass die Speicher in der Muskulatur am Morgen voller waren als am Abend. Das spricht also dagegen, dass im Schlaf diese Speicher aufgefüllt werden oder dass der Schlaf eine ganz spezifische Rolle spielt. Aber die Studie, die hat eben auch kein Carb-Loading, also die Pasta-Party, untersucht. Und deshalb kann man da jetzt auch nicht schlussfolgern, dass Carb-Loading und seine Wirkung auf Glykogenspeicher nicht doch sinnvoll sein könnten. Gerade bei Ausdauersportarten wie Joggen, wo man dann vielleicht auch mal länger unterwegs ist, also mal 2 Stunden oder so vielleicht. Da zeigen Studien, dass es schon leistungssteigernd wirken kann. Man ermüdet zum Beispiel einfach nicht so schnell. Also da kann Carbloading schon Sinn ergeben. Wobei man auch sagen muss, dass alleine das Wissen, dass man vorher nochmal so richtig Pasta geschaufelt hat, das hat vermutlich alleine auch schon einen leistungssteigernden Effekt, also einen klassischen Placebo-Effekt.
Und den mögen wir auch sehr, sehr gerne.
Ja,
brauchen
total.
Wir Schlaf eigentlich gegen Muskelkater, wenn wir jetzt schon bei 2 Stunden Joggen sind?
Also persönlich würde ich das ja sehr hoffen, weil ich tendiere sehr zu Muskelkater. Ich habe eigentlich immer übelsten Muskelkater, wenn ich Sport mache. Also außer ich mache was ich richtig gewohnt bin. Eigentlich könnte man davon ausgehen, wenn man jetzt sagt Muskelkater, das sind so kleine Mikroverletzungen in der Muskulatur, dann müsste man eigentlich sagen, ja, dann sollte Schlaf gut sein. Ich habe allerdings keine Studie gefunden, die untersucht hat, wie sich Schlaf auf die Intensität von Muskelkater ausgewirkt hätte. Also da gibt es noch eine Forschungslücke.
Das finde ich total schade, okay. Weil ich könnte mir super gut vorstellen, dass man das schön untersuchen kann. Also,
ja, also
schade,
ich wäre die erste Probandin.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre schön. Wenn du mal bei so einer Schlafstudie mitmachen würdest, fände ich sehr gut.
Ja, oder ich muss die einfach mal selber designen und machen.
Ja, bitte, bitte. Schreib das auf deine To-Do-Liste.
Ja, ich rekrutiere dich
dann auch. Das wäre schön, die nächste Studie, die aus Überschlafen entsteht.
Ja, genau. Genau.
Gibt es eigentlich eine Schlafphase, die für die Regeneration nach sportlicher Belastung besonders wichtig ist? Vielleicht der Tiefschlaf?
Ja, dem Tiefschlaf, dem wird bei der Regeneration oft eine besondere Rolle zugeschrieben. Zum Beispiel wird das meiste Wachstumshormon in diesem Schlafstadium ausgeschüttet. Und zwar recht kurz nach dem Einschlafen. Aber bevor jetzt alle Sportlerinnen und Sportler, die uns zuhören, morgens auf ihren Schlaftracker schauen und sich fragen, hatte ich jetzt genügend Tiefschlaf? Seid beruhigt, der Körper regelt das meistens ganz automatisch. Und wenn man zum Beispiel den Trainingsumfang oder auch die Trainingsintensität erhöht, dann kann man in der Regel auch eine Zunahme des Tiefschlafs beobachten.
Also das macht der Schlaf im Zusammenhang mit Sport ganz alleine.
Genau.
Lass uns die ganze Sache umdrehen. Wie wirkt sich umgedreht der Sport auf den Schlaf aus? Also wir sagen ja hier oft, dass Bewegung gut ist für unseren Schlaf. Kann man denn genauer sagen, welche? Wir waren ja eben schon so bei Kraftsport, Ausdauersport, vielleicht bei eher auch so leichtem Sport. Wir könnten auch über die Tageszeiten reden, morgens, abends. Also was weißt du da?
Also eigentlich ist jede Art von Bewegung gut für den Schlaf. Und auch schon alleine ein Spaziergang, vielleicht sogar ein Spaziergang in der Natur, der kann gut sein. Es muss nicht gleich die super hohe Intensität sein oder gar ein Marathontraining. Im Gegenteil, zu viel Training kann den Schlaf auch stören, weil es nämlich den Körper in einen Stresszustand bringt. Und dann kann es sich eben negativ auf den Schlaf auswirken. Eine Übersichtsarbeit, die ich gefunden habe, die kam zum Schluss, dass Pilates die Schlafqualität am ehesten verbessert, gefolgt von Ausdauertraining und einer Kombination von Ausdauer und Kraft oder auch reinem Krafttraining.
Das ist ja mega interessant, so super spezifisch bezogen auf eine Sportart. Hätte ich nicht gedacht, dass man das sagen kann.
Ja, also zu diesem Schluss kam eben diese Studie. Ich könnte mir aber noch vorstellen, dass bei Pilates vielleicht auch sowas wie ein bisschen Achtsamkeit oder so mit reinkommt. Also es sind ja so Body-Mind-Sportarten, wie man die heute auch nennt. Das ist vielleicht auch was, was helfen kann, jetzt im Gegensatz zu einem reinen Krafttraining oder auch Ausdauertraining. Aber auch da muss man sagen, also die hatten alle einen positiven Effekt. Nur bei manchen war halt der positive Effekt ein bisschen stärker ausgeprägt als bei anderen.
Yeah.
Und bei der Frage, wann man Sport machen sollte, da gibt es Hinweise, dass eben sehr intensives Training eher kurz vorm ins Bett gehen nicht so gut sein könnte. Ich denke aber insgesamt, man kann da auch mal total gut ausprobieren. Also was tut mir gut, was tut mir vielleicht nicht so gut? Und wenn man dann merkt, also diese hochintensive Einheit, so eine Stunde vor dem Schlafen gehen, die tut mir nicht so gut, dann legt man es halt auf eine andere Zeit.
Ja, was weiß man denn darüber, wann die Belastung so hoch ist, dass es kippt? Ich kenne das so aus der Laufbubble, dass so Schlafen nach so einem ganz krassen Lauf schwer sein kann. Also der Puls geht nicht runter. Da ist dann immer so die Rede von dickem Blut, wenn man so dehydriert ist. Da geht es aber auch wirklich oft um so 6-Stunden-Läufe, 8-Stunden-Läufe oder sowas, ne, wo man auch darauf achten muss, dass man währenddessen genug trinkt und das ja auch manchmal auch gar nicht so einfach ist, wenn man dann weiterlaufen muss. Ja. Wissen wir da so ein Kipppunkt?
Also man muss einfach sagen, dass so ein intensives Training oder so auch so ein Lauf-Event, das kann einfach Stress für den Körper bedeuten und das kann auch sein, dass man es dann in der Nacht danach noch merkt. Als Daumenregel kann man so sagen, je intensiver das Training, desto mehr Zeit sollte man sich bis zum Schlafengehen geben, damit eben der Körper aus diesem akuten Stresszustand rauskommt. Und ich denke auch sowas wie Dehydrierung ist ja auch etwas, was den Körper stresst und kann eben da noch mit reinspielen. Wenn das jetzt aber häufiger passiert und auch so im normalen Training, dann muss man vielleicht auch an Übertraining denken, also so ein Ungleichgewicht zwischen Trainingspensum und Erholung, wo einfach das Trainingspensum zu hoch ist und die Erholungsphasen zu gering. Das kann nämlich auch zu einer schlechteren Schlafqualität führen.
Wer eine Sportuhr hat, der kennt die Herzfrequenzvariabilität. Das ist da so ein Wert, HFV. Die wird während des Schlafs gemessen und je nach Uhr dann meldet die sich, wenn sie der Meinung ist, dieser Wert ist zu niedrig und dann wird einem eben angezeigt, du erholst dich nicht gut von deiner aktuellen Trainingsbelastung, achte mal mehr auf die Erholung zwischen den Einheiten oder trainiere mal ein bisschen moderater. Was kannst du denn als Schlafforscherin zu diesem Wert sagen?
Also die Herzratenvariabilität oder eben Herzfrequenzvariabilität, die sagt aus, wie stark das Zeitintervall von Herzschlag zu Herzschlag variiert. Das ist eben diese Variabilität. Bei manchen Menschen, da sind einfach die Unterschiede größer, also die haben eine höhere Herzratenvariabilität, andere haben einfach eine geringere. Und generell ist es so, dass die Herzratenvariabilität sinkt, wenn der Herzschlag schneller wird. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, weil je schneller das Herz schlägt, desto geringer wird einfach der Spielraum. Und dann sinkt eben diese Variabilität. Und wenn man jetzt sagt, hohe Herzfrequenz ist vielleicht auch noch ein Indikator für Stress, dann kann eine niedrige Herzratenvariabilität eben auch bedeuten, dass der Körper Stress hat und nicht gut zur Ruhe kommt, weil eben das Herz einfach konstant und auch im Schlaf noch schneller schlägt. Ein Grund dafür kann eben dann auch intensives Training zu kurz vorm Schlafengehen sein. Man muss aber auch sagen, wenn man seine Herzratenvariabilität erhöhen will. Also jemand, der sich total gut auskennt mit Herzratenvariabilität, war ein Professor an der Uni Salzburg und der hat immer gesagt, das Beste, was ihr für eure Herzratenvariabilität machen könnt, ist, wenn ihr jeden Morgen den Untersberg hochlauft und wieder runter. Also der Untersberg ist so der Hausberg von Salzburg.
Oh Gott, aber jeden Morgen stelle ich mir auch ein bisschen stressig vor. Da wäre mein Stresslevel auch zu hoch.
Das ist halt so ein bisschen flapsig formuliert. Vielleicht habe ich es auch nicht mehr genau in Erinnerung, das ist schon ein paar Jahre her, aber dabei wirklich so die Aussage, hey, also einfach das Beste, was man machen kann für die Herzratenvariabilität ist Sport, aber natürlich nicht übertreiben.
Was bedeutet es denn für den Körper einer Person, die Sport treibt, wenn der Schlaf schlecht ist oder die Person unter einem starken Schlafmangel leidet?
Wenig oder auch schlechter, also zum Beispiel unterbrochener Schlaf, der stört die Erholung. Und die Prozesse, die für die Regeneration nötig sind, die können dann einfach nicht in ausreichendem Umfang stattfinden oder einfach auch nicht ungestört. Also die werden immer wieder unterbrochen. Und möglicherweise profitiert man dann auch nicht im gleichen Maß vom Training, wie wenn man eben gut und ausreichend schlafen würde.
Wir müssen mal zu Hansi Flick kommen. Sorry, super Break hier, aber über den will ich jetzt mit dir reden. Trainer vom FC Barcelona, der hat sich mal in einer Pressekonferenz beschwert, dass zwischen einem Spiel in der spanischen Liga, das der FC Barcelona gespielt hat, und dem Champions League Halbfinale bei Inter Mailand nur 3 Tage von Anpfiff zu Anpfiff lagen. So, dieses Halbfinale war an einem Dienstagabend um 21 Uhr und das Ligaspiel, über das er sich da aufregt, am Samstag davor um 21 Uhr und das passt ihm nicht.
For me it's why we cannot play at 6 o'clock or 6:30 like normally we play here. Why we cannot play there? Give me one reason and I want to see this guy who is responsible for that. It's for me, it's a joke.
Ist ein Witz, sagt er, der ist ganz schön sauer. Also er sagt, warum können wir nicht um 18 Uhr spielen? Und sagt später auch noch, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was das für die Spieler heißt, in der Nacht erst zurückzukommen nach dem Spiel, morgens dann erst ins Bett und dann kurze Zeit später eben schon das nächste Spiel. Würdest du dazu stimmen?
Die mussten auch noch zurückreisen, oder?
Ja, genau. Also es ging halt einfach darum, das eine Spiel an dem einen Ort zu spielen, an einem Samstagabend um 21 Uhr, dann danach wieder zurückzufliegen zu dem nächsten Spiel dann hin und dann auch wieder dort ein spätes Spiel zu spielen. Ne? Also es geht ihm einfach so um diesen Rhythmus, alles so schnell hintereinander. Und er sagt halt wirklich, das fand ich auch echt interessant, einfach die Spieler kommen so spät ins Bett, also die gehen dann erst in Morgenstunden ins Bett. Würdest du ihm zustimmen, dass das schwierig ist, auch für voll trainierte Spitzensportler?
Also wie groß die Effekte da dann wirklich sind, das ist schwer abzuschätzen. Und ich kenne jetzt auch keine Studie, die sich wirklich so austrainierte Sportlerinnen und Sportler angeschaut hat, ob die irgendwie besser dann damit klarkommen als andere. Aber ja, also man muss sagen, das ist einfach total ungünstig und ich verstehe den Ärger schon auch. Es geht ja nicht nur darum, eben, dass man in der Nacht vielleicht nicht so viel schläft, sondern dass es meistens ja auch eine Rhythmusverschiebung bedeutet. Wenn man morgens erst dann um 5 Uhr im Bett liegt und ich glaube, aber dieses Beispiel hat er auch gebracht, dass dann viele erst um 5 ins Bett gehen oder zumindest sehr spät in der Nacht, dann beschäftigt es einen halt möglicherweise auch ein bisschen länger. Also das bedeutet dann auch, am nächsten Tag muss man dann schlafen, dann kann man aber abends nicht mehr schlafen. Wenn man aber den ganzen Tag wach bleibt, dann hat man irgendwie 24 Stunden fast ohne Schlaf verbracht. Also es ist wirklich einfach eine total ungünstige Situation. Mhm. Und dazu kommt ja wahrscheinlich ist es ja so, dass diese 21 Uhr, diese Uhrzeit, das ist einfach dadurch motiviert, dass es an irgendeiner Stelle mehr Geld bringt.
Ja, ganz bestimmt würde ich auch von ausgehen. Würde ich auch von ausgehen. Mich würde aber da wirklich nochmal so der Blick auf die Sportlerkörper interessieren. Mhm. Ist man verletzungsanfälliger, wenn der Schlaf fehlt? Also ich denke jetzt auch so an das nächste Spiel, ne? Wenn dann zum Beispiel die Koordination leidet.
Also ja, auf jeden Fall. Und das kann man sogar recht gut beziffern. Also in einem wissenschaftlichen Artikel, da wird berichtet, dass 7 Stunden Schlaf oder weniger über 14 Tage das Risiko von einer Sportverletzung um 70% erhöhen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil 70%, das klingt jetzt natürlich ziemlich krass. Man muss halt auch da schauen, wie groß das Grundrisiko ist für eine Verletzung. Aber dann erhöht es eben das Risiko um 70% und das ist schon eine Hausnummer. Akut steigt das Risiko vor allem bei Sportarten, bei denen man sehr präzise sein muss. Also mir kommt da irgendwie so direkt Kunstturnen in den Sinn. Aber auch Fußball zum Beispiel, das erfordert sicher mehr Präzision als Joggen. Mhm, ja. Bei reinen Ausdauersportarten oder auch Kraftsport, sowas wie Gewichtheben, da ist das Risiko weniger stark erhöht. Möglicherweise, weil man da einfach nicht so diese Konzentration und Präzision braucht wie bei anderen Sportarten.
Ja, das sind ja vielleicht auch so gewohnte Abläufe, ne, wo man jetzt nicht so dynamisch reagieren muss. Ich dachte nämlich direkt gerade so an sowas wie Tennis oder so. Also wenn ich da so reagieren muss, ne, auf so einen schnellen Ball, dann ja, knicke ich mir vielleicht ja auch eher den Fuß oder ich weiß nicht, ich habe so einen blöden Sturz oder sowas, ne? Kommen wir zu Verletzungen allgemein. Kann es zwar auch vom Sport geben, aber wir können ja auch eine OP haben oder wir haben vielleicht auch einfach nur eine Erkältung. Wieso ist unser Schlaf bei der Regeneration so wichtig, wenn es um Heilung geht?
Auch da ist der Schlaf eben Zustand, der optimal für die Regeneration ist. Also wir bewegen uns erstmal weniger, brauchen auch weniger Energie. Und wenn man jetzt so an eine OP-Wunde denkt, dann ist es sicher auch mal gut, dass das Gewebe einfach in dieser Zeit nicht zusätzlich belastet wird. Und es bleibt ja auch mehr Energie für zum Beispiel Immunprozesse in dieser Zeit. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sorgt eine Immunantwort. Und zwar jetzt unabhängig davon, woher die kommt, also von einer Verletzung, von einer Operation, was ja auch eine Verletzung im weitesten Sinne dann ist, oder ob das eine Infektion irgendwie ist, eine Erkältung. Da sorgt eben auch die Immunantwort, also wenn das Immunsystem auf Krankheitserreger reagiert, oft für einen erhöhten Schlafbedarf. Das kennen ja auch viele. Wenn man krank ist, dann ist man eher müde, ist schlapp, hat einfach einen erhöhten Schlafbedarf. Und auch da unterstützt eben dieser Schlaf wiederum die Immunprozesse.
Also Wundheilung soll besser laufen, Entzündungsprozessen entgegengewirkt werden, alles im Schlaf. Wie genau funktioniert das?
Also um das herauszufinden, gab es ein Experiment und in dieser Studie hat man den Teilnehmenden, also nach ihrem Einverständnis natürlich, experimentell so eine kleine Hautverletzung zugefügt. Und ein Teil der Probanden hat dann normal geschlafen, die anderen haben aber für 3 Nächte jeweils nur 2 Stunden geschlafen, also schon sehr, sehr wenig. Und bei denen, die so wenig geschlafen haben, da war die Wundheilung bei einer Kontrolle nach 5 Tagen um 1 Tag verzögert. Also die, die wenig geschlafen haben, die waren nach 5 Tagen auf dem Stand, auf dem die anderen schon nach 4 Tagen waren. Außerdem war auch die Immunreaktion vermindert. Dazu haben die Forschenden so bestimmte Stoffe in der Wundflüssigkeit analysiert. Und in einer anderen Studie war auch das Risiko für Wundheilungsstörungen nach einer Bauchoperation erhöht, wenn die Teilnehmenden eine schlechte Schlafqualität hatten. Also das Immunsystem, das spielt hier sicher auch eine wichtige Rolle, aber wiederum möglicherweise auch eben dieser hormonelle Zustand, über den wir am Anfang der Folge schon kurz gesprochen hatten, der eben so den Aufbau von Eiweißen begünstigt. Mhm. Hier geht es halt jetzt nicht um Muskelaufbau, aber um die Wundheilung. Und auch da muss ja Gewebe neu aufgebaut werden.
Ja, das ist spannend. Das ist gut vergleichbar, ne? Macht es da eigentlich einen Unterschied, welche Art von Krankheit oder Verletzung wir haben? Also ich denke da zum Beispiel dran, ob unser Schlaf nochmal eine völlig andere Rolle spielt, wenn es zum Beispiel um unser Gehirn geht.
Also so ganz direkt kann man natürlich jetzt eine Bauchoperation mit zum Beispiel einem Schlaganfall schwer vergleichen. Und ich kenne da auch jetzt keine Studien dazu. Aber was wir schon wissen, ist, dass auch bei neurologischen Erkrankungen oder so etwas wie einem Schlaganfall der Schlaf eine ganz wichtige Rolle für die Regeneration spielt.
Ja, inwiefern verändert der Körper denn auch den Schlaf, wenn wir Regeneration brauchen? Also zum Beispiel die Zusammensetzung oder die Länge?
Bei Infektionen allgemein steigt erstmal der Schlafbedarf. Und dieses Plus an Schlaf, was wir so bei leichten bis mittelschweren Infektionen haben, also was man zum Beispiel für eine Erkältung oder auch eine Grippe kennt, dass man da mehr schläft, das wird erstmal durch den Leichtschlaf gedeckt. Bei mittelschweren Infektionen ist es aber auch dann so, dass der REM-Schlafanteil, also dieses Schlafstadium, was in Zusammenhang steht mit schnellen Augenbewegungen, hauptsächlich in den frühen Morgenstunden stattfindet und in dem wir so intensiv träumen, das nimmt bei mittelschweren Infektionen dann ab. Und schwere Infektionen, die können aber dann auch wiederum den Schlaf stören. Da kommt einfach wirklich, wirklich viel durcheinander.
Wir haben ja schon mal eine ganze Folge über Schlaf im Krankenhaus gemacht. Würdest du eigentlich sagen, es wird völlig unterschätzt, wie wichtig es wäre, im Krankenhaus dann auch gut zu schlafen?
Ja, also in vielen Fällen total. Und in der Regel wird man da auch überhaupt nicht aktiv nach dem Schlaf gefragt. Also wenn man über schlechten Schlaf klagt, dann bekommen Patientinnen und Patienten leider sehr häufig direkt ein Schlafmittel. Und ich denke mir so, manchmal wird es vielleicht einfach helfen, wenn man erklärt, dass es mit dem Schlaf in der Nacht einfach auch nicht so gut klappen kann, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag über immer wieder schläft. Und das kann man ja im Krankenhaus. Also je nachdem, was man natürlich hat. Oder auch vielleicht mal zu sagen, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht in der Nacht, insbesondere in so einem Klinikkontext, nicht so gut schläft. Also da auch so eine entspannte Haltung zu fördern. Weil ich meine, man könnte ja wirklich sagen, na, also wo kann man sich denn schlechten Schlaf leisten, wenn nicht im Krankenhaus?
Ja, oder dass man vielleicht einfach auch da mal entspannter guckt, was kann man denn machen, damit es ein bisschen besser wird, ne? Vielleicht gehen ja irgendwo noch ein paar Rollos runter oder vielleicht kann man ja mal zwei Leute auseinanderlegen, wenn noch ein Zimmer frei ist oder so, ne?
Ja, oder auch man, die Lärmbelastung ist einfach hoch. Gerade wenn man empfindlich ist bei Geräuschen in der Nacht, dann piepst irgendwie was und so. Da dann einfach auch mit Ohrenstöpseln zu arbeiten oder mit Schlafmasken, je nachdem. Also da sollte man auf jeden Fall einfach mehr ein Augenmerk drauf richten, dass Menschen möglichst gut schlafen, möglichst auf ihren Schlafbedarf kommen, aber eben auch nicht in so eine Situation kommen, wo sie sich mega viel Sorgen und Druck machen, jetzt schlafen zu müssen.
Ja, was kann denn den Schlaf auch stören, wenn wir krank oder verletzt sind? Ich denke da an sowas wie Schmerzen oder vielleicht einfach auch so dieses viele Liegen, meistens ja drinnen, wenig Licht.
Also Schmerzen sind sicher ein ganz wichtiger Faktor und da muss man einfach auch auf eine gute Schmerztherapie achten, sodass zumindest beim Liegen in Ruhe in der Nacht keine Schmerzen da sind, die einen vom Schlafen abhalten. Also bei Bewegung oder so ist es manchmal natürlich schwer. Da gibt es einfach viele Verletzungen oder auch Operationen. Da werden Bewegungen einfach für sogar Wochen danach schmerzhaft sein und da hilft kein Schmerzmittel. Aber zumindest so in Ruhe sollte es eben gut gehen mit den Schmerzen. Aber natürlich auch sowas wie eben dieser wiederholte Schlaf am Tag. Also eigentlich ist es ja dann, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt und eigentlich auch eben nichts zu tun hat, außer vielleicht Podcast hören, dann ist es ja auch so eine konstante Schlafgelegenheit. Und die nutzt man dann auch vielleicht, wenn man im Alltag manchmal ja müde wird, da würde man jetzt nicht unbedingt schlafen. Aber im Krankenhaus kann man das halt. Und da muss man einfach sagen, wenn man ganz viel am Tag schläft, dann macht man es sich selbst schwieriger, auch in der Nacht gut zu schlafen. Aber natürlich auch, wir haben darüber gesprochen, Bewegung ist eigentlich gut für den Schlaf. Auch das ist häufig im Krankenhaus nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Auch das ist im Krankenhaus häufig nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Man hat zusätzlich auch häufig wenig Tageslicht. Auch das kann einfach alles dazu beitragen, dass der Schlaf nicht gerade besser wird.
Über Schlafen. Mythencheck.
Muskelaufbau im Schlaf verbrennt bis zu 200 Kalorien, schreibt eine Krankenkasse auf ihrer Website. Es ist jetzt nicht mega viel, aber auch nicht wenig. Ich bin auf jeden Fall drüber gestolpert. Was sagst du? Ist das ein Mythos oder ist es die Wahrheit?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt keine Physiologin. Die müsste man da vielleicht mal fragen. Aber nach meinen Recherchen habe ich keine Studie finden können, die jetzt diese Zahl direkt unterstützen würde. Es stimmt zwar, dass der Schlaf wichtig für die Bildung von Muskelproteinen, also Eiweißen, ist. So unterstützt er eben auch die Regeneration. Aber wie viel Energie das jetzt genau verbraucht, ist schwer abzuschätzen. Insgesamt muss man sagen, ist der Schlaf eher ein Zustand, in dem wir weniger Energie verbrauchen als im Wachzustand. Und man kann das auch beziffern, ungefähr 15% weniger, als wenn wir wach sind. Mhm. Dazu muss man sagen, also der Körper, der verbraucht ja immer Energie. Das nennen wir den Grundumsatz. Das ist einfach die Energie, die es braucht, um alle Körperfunktionen am Laufen zu halten. Aber am Tag haben wir natürlich noch körperliche Aktivität und auch die Verwertung von Nahrung. Die verbrauchen Energie. Und an der Stelle, da spart man natürlich im Schlaf ganz klar Energie ein.
Christine, wir geben am Ende unserer Folge immer ganz gerne Tipps. Was sagst du allen, die gern Sport treiben? Wie regenerieren wir im Schlaf optimal? Also es klingt schon ziemlich nach Selbstoptimierung. Mhm. Ist jetzt eigentlich gar nicht unser Vibe hier, aber du weißt, wie ich es meine, ne?
Ja, ja. Also ich glaube, wenn wir schon beim Thema Selbstoptimierung und vielleicht auch Schlaftrackern sind, da ist mein wichtigster Tipp, hört auf euren Körper und auf das, was er euch sagt, was er braucht und gebt ihm das halt einfach auch. Der Körper weiß wirklich oft am besten, was er braucht und das betrifft auch den Schlaf. In intensiven Trainingsphasen kann das zum Beispiel auch mal mehr Schlaf sein. Viel wichtiger als die Frage, wie viel Tiefschlaf ihr jetzt hattet, ist aber, ob ihr euch einfach gut fühlt.
Ja, und vielleicht wirklich nicht morgens immer so direkt auf die Sportuhr. Was sagt die denn eigentlich? Weil dann kann man vielleicht auch gar nicht mehr so in sich reinhören, ne?
Ja, und da gibt es auch Studien, die zeigen eben, dass Menschen, denen man so fake-mäßig eine schlechte Schlafqualität über ihren Tracker rückgemeldet hat. Also man hat den, die haben eigentlich gut geschlafen und der Tracker hat am Morgen trotzdem gesagt, du hast schlecht geschlafen. Da hat man gesehen, dass das auch beeinflusst hat, wie sie sich am Tag gefühlt haben.
Ja, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, dass man dann denkt, oh nee, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft, gut zu schlafen. Oh Gott, jetzt bin ich so müde, dass man dann vielleicht auch so Zeichen an sich glaubt zu finden, die vielleicht auch irgendwie so gar nicht da sind. Ne?
Ja. Ja, oder Zeichen, die wirklich da sind, aber man interpretiert die dann halt immer im Sinne eines, ich habe ja auch zu wenig geschlafen.
Mm, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Oder der Schlaf war nicht erholsam.
Mhm. Powernaps bei LeistungssportlerInnen. Ab wie viel Sport macht das eigentlich Sinn? Also welcher Benefit zeigt sich da wirklich?
Also Naps von 30 bis 60 Minuten, hier sogar ein bisschen länger als der klassische Powernap, am frühen Nachmittag bringen nach einer Übersichtsarbeit die besten Effekte. Aber sie sollten auch nicht zu knapp vor einem Training oder auch einem Wettkampf stattfinden. Also da braucht man einfach ein bisschen Zeit, bis der Körper wieder so ganz parat und voll leistungsfähig ist. Die positive Wirkung, die reicht von der Verbesserung der physischen, also körperlichen Leistungsfähigkeit über Reaktionszeiten bis hin zur Verbesserung der Aufmerksamkeit. Was man aber jetzt nicht sagen kann, ist irgendwie so, ab 4-mal Training pro Woche sollte man das unbedingt machen. Und auch da würde ich einfach generell empfehlen, es auszuprobieren. Und gerade wenn man Leistungssport treibt, dann hat man ja wahrscheinlich auch Trainerinnen und Trainer, mit denen man das auch mal besprechen kann und die dann vielleicht sogar Erfahrungswerte haben.
Wer profitiert denn eigentlich besonders von so einem Nap? Sind das so SportlerInnen, die vielleicht nachts wegen des Sports nicht durchschlafen können? Also ich denke da direkt an zum Beispiel Segler oder vielleicht ja auch Leute, die am Abend Wettkämpfe haben, relativ spät, die dann vielleicht mittags nochmal sagen können, so okay, ich versuche irgendwie noch ein bisschen Energie hier zu bekommen.
Also klar, Seglerinnen und Segler zum Beispiel, die schlafen ja oft auf Regatten, also so langen Regatten, wirklich kaum oder nur in Form von Nickerchen. Dazu haben wir hier im Podcast ja auch mal mit der Seglerin Lina Rixkens gesprochen. Wenn euch die Folge interessiert, den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Aber auch für Athletinnen und Athleten, die zum Beispiel zu Randzeiten trainieren müssen, kann das eine Option sein. Also wenn man zum Beispiel die Halle oder auch die Schwimmhalle nur ganz spät abends und dann wieder früh am Morgen für sich hat und dann nicht so viel Schlaf zwischendurch eigentlich stattfinden kann oder nicht ausreichend Schlaf oder man vielleicht auch Schule und Training unter den Hut bekommen muss und das immer wieder auf den Schlaf geht, auf die Schlafdauer, dann kann das einfach sinnvoll sein. Klar ist aber auch, eigentlich sollten Nickerchen kein Ersatz für ausreichend Schlaf in der Nacht sein.
Dann sagen wir euch an der Stelle danke fürs Zuhören. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de und wir wünschen euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.